Radio Oldtimer Specials.
Liebe Hörer von Radio Oldtimer, Sie hören einen Mitschnitt von der Automechaniker Academy 2018 zu dem Thema der Old- und Youngtimer-Markt heute und morgen. Es diskutieren Franz Bergmüller, Vorstand Württembergische Versicherung, Harald Schomburg, Inhaber Oldtimer-Botschaft, Christian Steiger, Chefredakteur Autobild Klassik, Martin Stromberg, Geschäftsführer Klassik Data und Professor Paolo Tominelli, Professor für Designkonzepte an der Fakultät der Kulturwissenschaften der Technischen Hochschule Köln, über die Preisentwicklung in der Oldtimer-Branche, dem Ikonenpotenzial aktueller Fahrzeugdesigns und über Klassiker als Kapitalanlage und über die Sinnhaftigkeit der Erhaltung von Oldtimern. Hören Sie jetzt Teil 3.
Ich will nur kurz, wenn ich darf, eine Aussage korrigieren. Also ich glaube sehr wohl, dass wir eine 2018er Sprache haben über den Toyota, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, von dem ich sprach, ist aktueller denn je. Also dieses Auto gab es in der Form noch nicht. Es ist erkennbar und das wird erkennbar bleiben. Ich glaube, wir müssen aufpassen. Sie haben auch nicht umsonst den Corrado zitiert. Das ist eine seltene Erscheinung. Wir haben aber die Santana und die Solaras und wie sie alle heißen, auch ein bisschen vergessen. Und wenn Sie jetzt 1950 neben einem, also am Heck, ein Rover, können Sie von einem Alfa oder von einem Borgward nicht unterscheiden. Also wir selektieren sowohl über unsere Kultur, was dann irgendwie so Charakter hat und den wissen wir zu lieben und zu schätzen. Und wir vergessen sehr wohl, dass 1970 genauso viel Müll unterwegs war wie heute. Also ich habe Vertrauen, dass es uns gelingt, diese Kultur auch mit den heutigen Autos aufzubewahren. Ich will vielleicht eine lustige Anekdote. Ich komme gerade aus Basel, wo wir diese eher elitäre Messe für alten und neuen Automobilen hatte, Grand Basel. Und da gab es die GTOs und die Aston Martin, alles, was man will. Es gab auch sogar das letzte Automobil von Pablo Picasso. Aber ein Kurator wollte ein Ford Consul Capri 1962. Also ich sage euch, es war das schwierigste Auto zu finden. Die, die es hatten, wollten es nicht weggeben. Also mich interessiert nicht, ob es in Basel, mich interessiert nicht, ob es ein Kroato-Auto. Mein Auto verlässt meine Garage nicht ohne meine Obhut. Und am Ende kam es von Österreich. Aber manchmal ist es wirklich lustig, dass der Wert, den wir dieses Autos geben, völlig unabhängig von dem materiellen Wert dieses Autos ist. Also das ist auch Teil der Kultur, die man so fördern muss. Also Freiheit total zu entscheiden, was okay und was vielleicht weniger okay ist.
Und es zeigt natürlich auch, finde ich, auf eine ganz wunderbare Weise, dass die Szene sich gerade eigentlich in die richtige Richtung bewegt. Ja, wir haben die Verkrampfung Garagengold hinter uns gelassen und manch einer hat einfach gelernt, dass er sich auf das Investitionsobjekt einlassen muss, was ja, sagen wir, auch nicht anders ist als bei der denkmalgeschützten Immobilie oder beim Kunstwerk. Und wir sehen jetzt, Martin wird es bestätigen können, bei der Marktwertentwicklung, dass wir mitunter sehr skurrile und seltene Autos haben, in einem Originalzustand, die muss ich gar nicht anbieten, die drehe ich am Telefon. Ja? Also wenn ich heute sowas habe wie eine Borgward Isabella TS im Erstlack, dann muss ich die bei keinem Händler und bei keiner Messe anbieten. Sowas drehe ich mit meiner persönlichen Telefonkette unter Bewerbern am Telefon, die dafür eigentlich ein ganz gutes Geld bezahlen und die das sehr wohl wertzuschätzen wissen und denen das Thema Rendite vollkommen wurscht ist. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass die Emotion und die Liebe zur Seltenheit und zum Unwiederbringlichen wieder einen ganz anderen Stellenwert in der Szene hat. Und deshalb habe ich eigentlich, wenn uns die Politik nicht auf grob dumme Weise dazwischen funkt, ein unwahrscheinlich gutes Gefühl für die Zukunft der Szene.
Wichtig ist, glaube ich, auch, dass das ganze Geschäft gerade im hochpreisigen Bereich nicht zu elitär wird und betrieben wird. Ich mache mal ein Beispiel. Auf einer Auktion wurden 1 Million Euro für einen Ferrari R40 gezahlt. Und dann guckt man ja in die Bedingungen des Versteigerers. Der ist für nichts verantwortlich. Und es steht auch ausdrücklich drin, dass das Fahrzeug ersteigert wird, aber nicht zum Bewegen. Und dann hinterfragt man das Ganze und stellt fest, das Auto hat 3000 Kilometer gelaufen und ist seit 20 Jahren nicht mehr gefahren. Den können Sie komplett auseinandernehmen, von vorne bis hinten, weil wenn Sie den anlassen, ist der Schrott. Und ich glaube, dass wir hier an der eigentlichen Bestimmung von solchen Fahrzeugen, die wunderbar fahren, vorbei definieren, im Sinne von, das Auto, das weniger Kilometer hat, ist mehr wert. Das halte ich für völlig falsch. Ich hatte selber einen Carrera mit 350.000 Kilometern. Natürlich der Motor revidiert, die Karosse war immer gepflegt. Das Auto war, was Stabilität angeht, wie am ersten Tag. Völlig unglaublich. Und das ist echt ein Erlebnis. Ich glaube also, dass wir aufpassen müssen, die Definition von, was ist ein sammlerfähiges und sammlerwürdiges Auto, an der Kilometerleistung festgemacht wird und an dieser Unberührtheit, die aber nicht mehr funktionsfähig ist, völlig falsches.
Das ist ein Kampf, den ich seit Jahren führe, und das ist genau der Punkt, zumal dieser Sammlermarkt nach völlig abstrusen Regeln gerechnet wird, nämlich zum Beispiel Auflage. Und das ist ja erstmal lustig, also die meisten Autos, wovon es wenig gibt, ist, weil sie völlig erfolglos waren. Man konnte sie damals nicht verkaufen, das waren absolute Flops, deswegen gibt es wenige davon und deswegen sollte sie mehr Wert haben. Und außerdem wissen wir, ich meine, berühmter Fall 300 SL, wovon 2000 gebaut wurden und immer noch 3000 fahren, das ist der schöne Gag in allem Markt. Damals mit dem Panda, es gab keinen Panda weit und breit. Ford Consul Carpi, es gibt heute auf der Welt nirgendwo einen, der zum Verkauf steht. Wie viele gibt es davon? Und ist er nicht vielleicht der seltenere Wagen als ein Ferrari GTO, wovon jetzt bei Retromobil letztes Jahr 9 Stück standen? Das war obszön.
Professor Theisen hat vorhin gesagt, man soll sich mal vom Spekulationsobjekt lösen, weil am Ende steht, als BMW-Mann sagt er natürlich, die Freude am Fahren. Also insofern muss ich das Zitat natürlich original weitergeben. Sie haben 2 Söhne. Was empfehlen Sie Ihren Söhnen oder den Freunden, Freundinnen Ihrer Söhne, wenn sie beginnen, so eine Leidenschaft für ältere Automobile zu entwickeln? Auf was sollen sie achten? Was sollen sie machen?
Also ehrlich gesagt ist es andersrum, die empfehlen mir das gerade. Also der Spruch ist so, du kannst alles verkaufen, aber nicht das Auto und nicht das Auto. Ja. Also die haben schon Blut geleckt und ehrlich gesagt hatte ich nie die Hoffnung, weil ich habe 2 Kaliber von der Klasse. Mit 18 mach mal den Führerschein, nö, habe ich gerade keine Zeit für. Mit 19, willst du nicht mal einen Führerschein machen? Nee, ich bin gerade in Berlin, habe ich keine Zeit für. Mit 19,5, also gut, gib her, ich mache den Führerschein. Ja. Und ich dachte, der fährt nie Auto. Dieses Kaliber fährt nur noch Auto. Ja. Der hat einen alten Allroad, der hat den Werbespot gesehen mit der Skischanze. Ja. Seitdem gibt es nichts Cooleres mehr und erklärt allen, wie cool das ist. Und steht natürlich auf die Autos. Das wird jetzt auch nicht prototypisch für alle gelten. Und ehrlich gesagt, Oldtimer ist jetzt auch nicht ein Massenphänomen, aber es wird genug von der Klasse geben, die sagen, passt mir auf die Autos auf, und die suchen sich selber raus, glaube ich. Die erzählen uns das. Der Markt ist absolut zweigeteilt. Wir hatten es gerade in der Diskussion, die ganzen GTOs und so sind weit weg. Und ich würde sagen, lass die Sammler sammeln. Die sammeln ja auch irgendwelche Kunstwerke oder Bilder, die mindestens ich manchmal nicht verstehe. Aber da 90% des Marktes sind wirklich Liebhaber, die auf das Auto stehen, aus einem bestimmten Grund. Ich glaube, es hat immer einen Grund, den ich nicht kenne. Ja, zum Beispiel hat mein Nachbar gefahren, habe ich 10 Jahre angeguckt, kennen wir alle. Oder, und das ist höchst individuell. Ja. Und die werden uns das schon erzählen, was es für tolle Autos gibt, sei es ein Panda oder ein Corrado. Wir müssen uns nur mehr öffnen, das war mein Spruch von vorher.
Um das zu ergänzen, das ist auch nicht anders als vor 20 oder 30 Jahren. Das waren auch nur ganz wenig Menschen, die sich dafür interessiert haben. Dann kam etwas Spekulatives dazu wegen der Niedrigzinspolitik in der Welt. Aber Fakt ist, auch mit der Menge von Menschen ist es ein Nischengeschäft. Es hat sich also eigentlich gar nichts verändert. Es gibt immer Interessierte und nicht. Es gibt welche, die alte klassische Rennräder sammeln, wie die Verrückten. Es gibt zu jedem Thema eine Gemeinde, die das weiter betreibt. Aber ich finde, es hat sich eigentlich nicht dramatisch verändert. Allerdings ist so dieses Haben-Wollen, das dauert ein bisschen länger. Ich kenne das von meinem Sohn auch, den ich gerade auf die Mova bringen möchte und mir das nicht so ganz leicht gefällt.
Ich glaube, ein Unterschied, das hatten wir vorher, sind tatsächlich die Schrottplätze. Ich glaube, wir alle haben noch Teile günstig gekriegt für die Autos. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird schwieriger. Und da setze ich einfach auf den Aftermarkt, dass da mal was entsteht, weil teilweise mit den kleinen Losen, du kannst es nicht mehr bezahlen. Ich brauche eine Dichtung für meinen Targa, das ist nicht mehr bezahlbar. Ja? Also fahre ich mit der alten Dichtung rum. Ja? Das ist ja klar. Also wenn sich da mal was täte, das wäre echt eine gute Sache. Weil die Automobilhersteller haben es hingekriegt, die Oldtimer schön um die Marke rum zu positionieren. Und wenn sie den neuen Alpinen schauen, da sehen sie den blauen links und den neuen rechts. Also das haben sie wunderbar hingekriegt, auf ihr Erbe und mehr Umsätze zu machen. Aber sie sollen sich auch mal darum kümmern, dass wir bessere Teile kriegen. Ja? Und wenn nicht die Hersteller, dann bitte der Aftermarket. Das würde uns alle sehr, sehr gut tun.
Ich sehe den Markt etwas anders. Ja, es ist gleich geblieben, dass wir eine kleine, verrückte Gemeinde sind. Verrückt sein ist das im positiven Sinne. Ich zähle mich da selber seit vielen Jahren zu. Hilft zumindest in der ganzen Szene. Wo ich die Änderung einfach sehe, ist die Auswahl der Fahrzeuge. Wir haben diesen Youngtimer-Bereich, und das finde ich gut so, die 190e, die Corrados, die M3s dieser Welt, alles, was da so kommt. Der Vorkriegsbereich ist ein Thema, das in der Oldtimer-Szene gerade, ich sag's mal deutlich, verliert. Das ist einfach so. Wir kennen Leute aus Clubs, aus großen Clubs, die, wie wir angefangen haben, Christian, die haben gesagt, alles, was nachher ist, sind Gebrauchtwagen. Die haben dieses Elitäre mit an den Tag gelegt, haben junge Leute nicht mit in die Clubs gelassen. Da haben wir schon angefangen, den Nachwuchs rauszuboxen, wo wir heute hinterherjankern. Und kaum oder wenige verbinden das Automobilsein noch mit Vorkriegsfahrzeugen. Dazu muss man eine ganze Weile in der Oldtimerei drin sein, um dann mal irgendwann diesen Knack zu kriegen. So einen Vorkrieg könnte ich auch gebrauchen. So. Aber dann fährt man auch gerne etwas mit Leistung, dann wird es dünn. Und mit Leistung kostet wieder Geld. Diese besonderen Autos werden auch immer Geld kosten. Aber die Massenautos der Vorkriegsfahrzeuge verlieren halt gerade. Und das sehen wir eben auch. Die Leute, die sie besitzen in Sammlungen, sind halt so alt, dass sie nicht mehr fahren können oder nicht mehr vor Ort sind. Und es kommen Sammlungen auf den Markt. Und es ist schwierig, die Autos zu veräußern, weil sie schwer zu fahren sind, Platz brauchen, und diese verlieren gerade, und dafür rückt aber die Youngtimerei nach. Ich mache mir um die Szene keine Gedanken, aber wenn man sagt, ähnlich, muss man einfach klar sagen, die Vorkriegsszene verliert gerade, ja. Hingegen die Youngtimer-Szene stark, stark dabei ist.
Ja, und wir können glaube ich, auch aus der Youngtimer-Szene und dem in den Hintergrund rücken dieser Autos eines lernen. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit der Vorkriegsszene. Das war oft patriarchalischen Persönlichkeiten geprägt und von Sprüchen wie, wer nicht schrauben kann, braucht sich sowas nicht kaufen, oder ist doch mir egal, was nach mir kommt. Ja, die sollen das dann wegschmeißen. Ja, die haben einfach auch auf breiter Front versäumt, ihre Szene zu öffnen für junge Leute. Ja, ihre Clubs zu öffnen, einfach auch mal junge Leute hinters Steuer zu lassen, ausprobieren zu lassen. Ja, da durften ja die eigenen Ehefrauen und Kinder zum Teil nicht fahren, und es wurden, sorry, in dieser Deutlichkeit sage ich es jetzt einfach mal, ganze Familien mit dem Schrauberhobby des Familienoberhaupts tyrannisiert. Ja, und es ist
so mein Schwiegervater.
Aber wir können daraus einfach lernen. Ja, wir sollten, sag mal, mit einer Grundentspanntheit uns und unsere Liebe zu diesen Autos öffnen für die nächste Generation. Und da spreche ich auch als jemand, der gerade Schmerzen erlitten hat, als die 16-jährige Tochter mit dem 58 Jahre alten Auto ihre ersten Fahrversuche gemacht hat auf dem Verkehrsübungsplatz. Aber mir ist vollkommen wurscht, was die kaputt macht, weil es wird jeder Euro hinterher in der Instandsetzung wert sein, wenn sie irgendwann mal diesen Kram weitermacht. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Motto, damit wir auch morgen noch Leute haben, die unsere Youngtimer, die dann keine mehr sein werden, zu schätzen wissen.
Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Wir haben da, ich kann das so schön beobachten die ganze Zeit. Hier steht ja ein ziemlich schräger Bulli da mittendrin beim Autobild Klassikstand. Der stammt von Sydney Hoffmann. Das ist ja einer unserer großen Internetstars, JP Kramer und Sydney Hoffmann, die beide aber jetzt mehr und mehr ihre Popularität ja auch nutzen, das ganze Thema Oldtimer, Youngtimer aufzugreifen. Die haben Follower ohne Ende. Trotzdem, und da würde ich euch alle mal um eine Einschätzung eigentlich bitten, vielleicht so zum Abschluss auch. Ist es trotzdem so, dass das Thema klassische Autos, Youngtimer, Oldtimer, Custom Shop Guitars, Vintage Klamotten und so weiter, dass das ein Thema ist, das noch ein großes Stück weit außerhalb der digitalen Medien stattfindet? Sind die Hefte, die Magazine, sind es nicht Coffee-Table-Magazine, die man gerne zu Hause auch mal hinlegt, die man durchblättert? Oder haben wir schon es geschafft, diesen Spagat von der Historie in die Moderne, dass die Historie innerhalb der Modernen dann doch eingebettet ist? Vielleicht fange ich bei dir an.
Also ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, beides zusammenzuführen. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben große Communities, wie man das heute so nennt, die vernetzt sind, wo entsprechende WhatsApp- und Fatzebooks dieser Welt dafür sorgen, dass das so ist, die sich kurz connecten und dann etwas machen und unterwegs sind, die aber gleichzeitig die Zeitung im Auto haben. und auch lesen wollen. Und die auch im Urlaub nicht mit ihrem Pad lesen, sondern die Zeitung und die Fachliteratur mit in den Urlaub nehmen, um zu blättern und zu lesen. Und ich glaube, es gilt, beides auch mitzunehmen. Wir dürfen nicht den Fehler machen, aus meiner Sicht, die neue Welt zu verteufeln, die Wischhandys, wo ich so mein persönliches Problem mit habe, aber trotzdem habe ich natürlich auch eins und muss mich dem öffnen und tue das auch. Die müssen wir mitnehmen, weil wir die Jugend auch da abholen müssen, um gleichzeitig das Lesen und das Verständnis für die alte Technik über die andere Schiene zu haben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, wir sind noch nicht ganz weit, aber da helfen genau solche Sachen, helfen natürlich und sagen, pass auf, das eine schließt das andere nicht aus. Und ich glaube, das ist das, was man mitgeben muss. Ich kann nicht das eine machen und darf dann das andere nicht. Das ist totaler Blödsinn, sondern wir können beides wunderbar verbinden und der eine nimmt den anderen automatisch mit.
Ja, ich meine, wir haben hier einfach unheimlich sinnliche Erfahrung im Fahren dieser Autos. Und die digitalen Medien geben uns alle Möglichkeit, den Sound und das Fahrgefühl zu transportieren und ohne ein Druckseitenlimit zu haben und wirklich alles zu sagen. Und ich kann dazu noch die historischen Werbemotive zeigen und ich kann wahnsinnig vieles machen und würde deshalb immer dafür plädieren, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen, weil wir haben ja regelmäßig Leserumfragen. Da passieren dann auch solche Dinge, dass da der 24-jährige Hamburger Hipster sitzt im Hoodie und sagt, ich studiere Fahrzeugbau und mein ganzes Leben spielt sich an großen Bildschirmen ab. Wenn ich was lesen möchte, was mein Hobby betrifft, dann möchte ich das auf Papier tun. Papier ist mein Lifestyle. Ja, und da denke ich schon, dass wir eine große Chance haben, sag mal, in so einer Liebhabernische uns zu positionieren, die dann auch keine besonders preissensible ist und wo ich heute die mechanische Uhr oder den rahmengenähten Schuh sehe oder den Aufenthalt im Kuschelkino mit dem großen Saal. Und wenn uns das eine gelingt und wenn wir damit gleichzeitig auch noch schaffen, die digitalen Kanäle stimmungsvoll zu bespielen, haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht.
Gerade lief der neue Geschäftsführer Deutschland von Toyota vorbei, den hätten wir jetzt fragen können, wie das Auto heißt. Aber er ist gleich weitergelaufen, als ich ihm zugewunken habe.
Weil er die Antwort nicht wusste.
Ja, wir nähern uns dem Ende dieser sehr interessanten Runde, die ich gerne fortsetzen würde. Bis 15 Uhr haben wir Zeit. Wir haben noch 2 Minuten für ein großes Schlusswort, Paolo. Mit dir habe ich angefangen.
Aber dann bin ich der Letzte oder soll ich?
Du darfst jetzt wieder anfangen.
Okay.
Was wünschst du dir für die Szene?
Also ich glaube, die Szene entwickelt sich enorm und ich meine, wer kann heute ohne Instagram das ganze Phänomen überhaupt noch anfassen? Und ich bin selber ein Fan, ich bin auch anonym Mittäter. Der Punkt ist, es gibt Pro und Kontras. Ich glaube, wir müssen einsehen, dass diese neue Dimension, und es ist auch zum Teil sehr schräge Persönlichkeiten, sehr junge Leute, die völlig unvoreingenommen in diese Tour öffnen und sind begeistert und die haben keine Ahnung. Also wenn du jetzt dann so liest, dass ein Miura eine Keilform hat, dann fängst du an zu reflektieren, wo beginne ich jetzt mit der Geschichte des Automobildesigns. Und jetzt kommen wir, bitte niemand persönlich nehmen, aber was ist denn dann die Qualität und die Autorität und die Souveränität eines Mediums, eines Printmediums zum Beispiel, das anerkannt sein will? Also ich glaube, wir müssen, ich sage es so zurück, weil es gab auch das Wort Lifestyle viel zu häufig in den Printmedien. Du kennst die Diskussion, nicht nur in deinem Verlagshaus. Ich glaube, Lifestyle können die Instagramer besser als Ingenieure, die über Automobile schreiben. Aber Lifestyler können Automobile nicht so verstehen. Sie können gewisse Insights nicht liefern. Also es gibt ein Bedürfnis nach Qualität. Und jetzt muss, glaube ich, sich jeder seine Aufgabe klar sein, wofür bin ich jetzt da. Und ich glaube, in dieser Interaktion und Disintegration sehe ich vielleicht sogar eine Rückkehr des Printmediums, genau in dem Sinne, weil irgendwie willst du irgendwann auch die richtigen Stories wissen, du willst die richtigen Inhalte kennen, weil das ist dann vielleicht die Grundlage für deinen Smalltalk in der Zukunft. Das heißt, es entsteht ein neuer Diskurs. Ich bin, also bei Magazinen lese ich immer als erstes die Leserbriefe. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Nun weiß ich, leider werden sie nicht alle. Also ich weiß nicht, wie viele ihr bekommt. Das wäre toll, es gäbe nur ein Magazin von Leserbriefen und das ist eben Instagram. Aber versuchen wir da irgendwie Brücken zu bauen und lassen wir
die eine Perspektive mit der anderen Perspektive nicht kollidieren, sondern miteinander spielen. Und ich glaube, wir haben eine wunderschöne Welt, wo wir Spaß haben, Freude haben und nach vorne kommen.
Vielen Dank. Wir sind pünktlich, 15 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, bei Ihnen hier auf der Bühne. Wir nehmen eine Menge mit. Ich nehme vor allem mit, und das haben alle 5 Diskussionsteilnehmer eigentlich in einer Stunde immer wieder rausgearbeitet. Wir sind nicht der elitäre Verein, das dürfen wir auch nicht sein. Wir sind nicht die Golfer der Neuzeit sozusagen, sondern es geht viel um Leidenschaft, um Emotion am Ende. Es geht weniger ums Geld, es geht mehr um die Freude. Und ich hatte viel Freude, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr hier die Automechaniker unterstützt habt in diesen ersten Schritten, hier auch mal eine Klassikausstellung anzubieten. Und wir haben ja hier auch Azubi-Tage. Also es wird ja, wenn ja sehr, sehr viele Auszubildende auch die Automechaniker besuchen aus dem Zulieferbereich, aus dem Handel und so weiter. Die werden sich auch diese Autos anschauen und werden hoffentlich auch eine Menge Leidenschaft im Herz da mitnehmen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, und freue mich, wenn wir das an anderer Gelegenheit mal gemeinsam in dieser Runde mal fortsetzen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke.
Sie hörten einen Mitschnitt von der Automechaniker Academy 2018 zum Thema Old- und Youngtimer-Markt heute und morgen. Das war Teil 3.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter www.radio-oldtimer.de, dann in dem Bereich Service verpasste Sendungen.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.